Willkommen im Fantasy Channel. Fabienne Siegmund. Nymphennacht. Das erste, was mir an dem Mädchen auffiel, das in meinem Büro stand, waren die Schuhe. Das Kind trug Ballettschuhe, mitten im Winter. Schwarz waren sie, ordentlich geschnürt, und so wie alle Ballerinen dieser Welt setzte sie Füße nach außen. Und auf ihren Ballettschuhen, ganz auf den Spitzen, stand sie vor mir. Danach wanderte mein Blick an ihr hoch. Ich schätzte sie auf vielleicht 8, 9 Jahre. Ein dunkler Rock bedeckte die Beine bis zum Knie. Sein fester Stoff war an manchen Stellen löchrig. Weiter hinauf wanderten die Augen zu einem weißen Kragen, der unter einer Jacke aus demselben Stoff wie der Rock hervorschaut. Ein Wappen ziert die Brusttasche. Eine Schuluniform. Dann endlich das Gesicht. Ein bisschen verschmutzt und hier und da eine Schramme. Blondes Haar fiel in Locken hinein, verdeckten grüne Augen, in denen Tränen schwammen und Angst stand. Den Mund aber umspielte Entschlossenheit, und als ich wieder nach unten schaute, sah ich, dass die kleinen Hände zu Fäusten geballt waren. Hanna stand hinter ihr, Hanna, die gute Seele meines Hauses. »Hier, Edward, das Mädchen«, das hatte sie gesagt. Nicht mehr. Dann war sie gegangen. Das Mädchen blieb stehen, sah mich an. Zugegeben, ich kann mit Kindern nichts anfangen. Ich wirkte daher ein wenig unbeholfen, als ich versuchte, ihr zu entlocken, was sie hierher geführt hatte. »Wie heißt du, mein Kind?«, fragte ich, bemüht, ein höfliches Lächeln aufzusetzen. »Fussel.«
»Fussel?«
Der Kopf des Mädchens senkte sich zu einem Nicken.
»Dein Name ist wirklich Fussel?«
Fassungslosigkeit meinerseits. Fussel. Nie und nimmer würde man einen Namen wie diesen vergeben dürfen.
Eigentlich heiße ich Larisa.
Aber seit Mutter fort ist, nennt man mich nur noch Fussel, weil ich so störend tue und überall weggewischt werde wie ein Fussel. Eine Waise, schoss es mir durch den Kopf, und ich runzelte die Stirn. Waisenkinder besuchten eigentlich keinen Detektiv. Mit zur Seite geneigtem Kopf betrachtete ich das Mädchen eingehender. Die Angst aus seinen Augen war gewichen, die Entschlossenheit der Lippen hineingewandert, und immer noch waren dort die Tränen.
»Was führt dich hierher? Larisa oder Fussel?«
Ich allerdings war fest entschlossen, Larisa zu sagen, überlegte eine Weile. Sie schien nach den richtigen Worten zu suchen. Ich sah, wie ihre kleinen Lippen sich lautlos bewegten. »Die Nachtnymphen«, sagte sie schließlich, und ich fasste mich an die Stirn. »Nachtnymphen? Was war das jetzt? Ein Aprilscherz? Wohl nicht«, schlussfolgerte ich zerknirscht. »Wir hatten Dezember.« Larisa nickte. Immer noch stand sie auf den Spitzen ihrer Ballettschuhe.
»Nachtnymphen bringen die schrecklichen Bilder, wenn man schläft.«
»Du meinst Albträume?«, rief ich erleichtert aus. Aber Larisa schüttelte den Kopf.
»Keine Träume. Nachtnymphen bringen die Bilder, die Wirklichkeit gewesen sind, aber die man vergessen hat.«
»Erinnerung?«
Larisa wiegte den Kopf nachdenklich hin und her, dann schüttelte sie den Kopf.
»An Erinnerungen würde man sich ja erinnern.«
Ich unterdrückte ein Schmunzeln angesichts der Tränen in den Augen meines Gastes, aber die kindliche Logik war nicht zu erschüttern. Aber Larisa sprach schon weiter.
»Nachtnymphen bringen Bilder, an die man sich nicht erinnern kann, obwohl sie geschehen sind.«
Sie sah mich aus ihren grünen Augen an, als ob sie sich vergewissern wollte, dass ich verstanden hatte. Ich nickte, auch wenn ich mir immer noch nicht sicher war, aber ich wollte dieser Sache nun auf den Grund gehen.
»Und was habe ich mit den Nachtnymphen zu tun?«
»Großmutter sagte mir, dass wenn Mama fortgeht und die Nachtnymphen einmal kämen, ich zu Mr. Walsh gehen sollte, und das sind sie.«
Ich nickte. »Ja, ich war, beziehungsweise bin immer noch Edward Walsh. Wie ich schon erläuterte, Detektiv, kein Sherlock Holmes, aber immerhin, ich konnte mich über Wasser halten.«
»Wo ist deine Großmutter?«
Das Mädchen zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß nicht genau. Mama sagt, sie sei im Himmel. Aber ich glaube das nicht. Wenn sie im Himmel wäre, könnte man sie auf einer Wolke sehen.«
Wieder ein unterdrücktes Schmunzeln, anhand der kindlichen Logik, dann aber die innerliche Verzweiflung, weil ich nicht schlauer war als vorher.
»Wie hieß denn deine Großmutter?«
Nana.
Nana, wunderbar. Was hatte ich auch sonst erwartet? Einen richtigen Namen? Aber nur Geduld, nur Geduld. Wie hat deine Mutter sie dann genannt?
Nana.
Und andere Menschen?
Das weiß ich nicht. Da waren nie andere Menschen.
Und deine Mutter, hatte sie noch einen anderen Namen?
Larisa nickte.
Nana hat sie immer Lena genannt.
Ich seufzte erleichtert. Endlich ein Anhaltspunkt. Lena, das war ein Name. Wo ist deine Mutter?
Das Mädchen senkte den Kopf, und in diesem Augenblick sah sie wirklich aus, als wäre sie ein kleiner Flusen in meinem riesigen Büro.
Sie ist verschwunden.
Verschwunden?
Fusel, Verzeihung, Larisa nickte.
Ich habe gewartet ganz lange, aber sie kam nicht, aber dafür kamen die Nachtnymphen.
Und deine Großmutter hat gesagt, dass wenn die Nachtnymphen kommen, du zu mir kommen sollst?
Das Mädchen nickte wieder.
Sie hat gesagt, ich solle zu dir gehen und dir die Kette geben. Du würdest Mama dann wiederfinden, und dann ist sie in den Himmel gegangen oder wohin auch immer.
Und mit diesen Worten fingerte sie am obersten Knopf ihrer Bluse, öffnete ihn und zog eine schmale, silbern schimmernde Kette hervor, an deren Ende ein Anhänger baumelte, der in den wenigen Sonnenstrahlen, die mein Büro erreichten, glitzerte. Larisa tänzelte in ihren Spitzenschuhen näher, bis sie dicht vor meinem Schreibtisch stand. Dann hielt sie mir die Kette entgegen. Der Anhänger war eine Blume, in deren Mitte ein blauer Saphir ruhte, der umgeben war von weißen Steinen, allem Anschein nach Diamanten. Alles in allem war die Blüte etwa so groß wie ein Penny. Ich sah, dass Larisa mich prüfend und abwartend ansah, als wollte sie sehen, wie ich auf das Schmuckstück reagierte. Und ich reagierte. Wie hätte ich auch nicht können? Schließlich hatte ich die Kette einmal selbst verschenkt. An Annalena Snowbell. Lena. Dass mir das nicht früher aufgefallen war. Larisa sah ja sogar ähnlich. Heißt deine Mutter Annalena?
So hat Nana sie genannt, wenn sie böse mit ihr war,
antwortete Larisa. Ich nickte stumm und lehnte mich zurück. Die Erinnerung an Annalena Snowbell im Kopf, die ich geliebt hatte. Auch sie hatte oft von Nachtnymphen gesprochen, jenen Fabelgeschöpfen, die Albträume brachten, die vergessene Erinnerungen waren und ja, manchmal auch nur Wahrheiten, die einem zugeflüstert wurden. Die Familie Snowbell gab so ihre Geheimnisse weiter, hatte es immer schon getan. Wie hatte ich das nur vergessen können? »Wer hatte ich eigentlich Fussel genannt?«, fragte ich auf einmal, als mir einfiel, dass sie das eingangs erwähnt hatte.
»Die Leute«, sagte sie leichthin, »die, die ich unterwegs nach ihnen gefragt habe, sie sagten immer, ein Fussel wie du, was willst du, verschwinde.«
Ich nickte. So waren die Leute hier. Interessierten sich nicht sonderlich für andere Menschen und noch weniger für die Kinder anderer Menschen. Ging mir ja nicht anders. Aber Larisa hatte die Kette und ich damit einen Auftrag. »Seit wann ist deine Mutter verschwunden?«, fragte ich. Zum ersten Mal sah ich mein Spiegelbild in ihren Augen, das leicht schüttere Haar, die dunklen Augen und die runde Nase. Ich war blass. Larisa zuckte mit den Schultern.
»Ich kann die Kalender noch nicht lesen, aber ich weiß, dass Sommer war.«
Ich starrte sie entsetzt an. »So lange schon?« Die Kleine nickte und sank von den Zehenspitzen hinab. Ihr Gesicht war rot vor Anstrengung. »Was hast du die ganze Zeit gemacht?«
»Zuerst habe ich auf Mama gewartet, und dann, als sie nicht wiederkam, habe ich dich gesucht. Es gibt viele Mr. Walsh. Ich bin zu Fussel geworden.«
Ich nickte und deutete auf das Sofa, das vor der Bücherwand stand. Mit leichten Schritten lief Larisa hinüber und setzte sich. Ich folgte ihr und nahm mit dem kleinen Sessel gegenüber Platz. Mein Blick fiel wieder auf die Füße mit den Ballettschuhen. Die kleinen Füße hatten Schrammen, und ich zweifelte nicht daran, dass ihre Zehen blau vor Kälte waren. »Warum die Ballettschuhe?«
»Ich hatte sie an, als ich angefangen habe, dich zu suchen«, sagte Larisa, wieder im Ton der kindlichen Logik, aus der es keine Umkehr gab.
Die Nachtnymphen fielen mir ein und das, was Annalena immer über sie gesagt hatte.
»Sie bringen die Bilder, die in deinem Unterbewusstsein schlafen, bis es für sie Zeit ist, wach zu werden.«
Das war es, was Larisa mit vergessenen Erinnerungen meinte. »Was«, begann ich, weil ich wissen wollte, was diese Gestalten der Snowbellschen Sagenwelt ihr gezeigt hatten. Aber da sah ich, dass Larisa eingeschlafen war. Ich seufzte leise und schalt mich zugleich einen Narren. Warum war mir die Müdigkeit im Gesicht des Kindes nicht aufgefallen? Wenn es mich seit dem Sommer gesucht hatte, wo war es mit seinen Ballettschuhen überall gewesen? Ich klingelte leise nach Hanna, die einen Blick auf das Mädchen warf und mich dann vorwurfsvoll ansah. Meine Arme hoben sich zu einer stummen Entschuldigung, als Hanna Larisa Snowbell vorsichtig aufhob und aus dem Zimmer trug. An ihrem Hals baumelte die Blume aus Saphir und Diamant. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis Hanna wieder vor mir stand. Sie hatte die Hände in die Hüften gestemmt, ein sicheres Anzeichen für ihre große Empörung. Erwartungsvoll sah ich sie an. Hanna war schon seit meinen Kindertagen im Haus. Ich wusste, dass ich dem Donnerwetter nicht entgehen konnte. Hanna runzelte missbilligend die Stirn, als sie das Lächeln in meinen Augen bemerkte. »Also wirklich, Edward, was fällt dir ein, das kleine Fusselchen so lange auszufragen? Du hast doch gesehen, wie müde es schon war, als es ankam.« »Sie heißt Larisa«, sagte ich, ohne auf Hannas Vorwürfe einzugehen. »Larisa Snowbell.« Das saß. Hannas Gesicht verlor alle Farbe und ihre Lippen bebten. Sie ließ sich auf das Sofa sinken. »Snowbell«, flüsterte sie. Ich nickte und berichtete meiner alten Haushälterin, was Larisa mir erzählt hatte. »Was meint sie mit Nachtnymphen?« Ich erklärte es ihr. »Aber sie hat auch noch nicht gesagt, was ihr diese Nymphen gezeigt haben.« Kopfschütteln meinerseits. »Das wird bis morgen warten müssen.« »Also wirst du ihr helfen?« »Sicher, sie hat mir die Blume gebracht.« »Nichts weiter«, sagte ich. »Nur das, denn ich wusste, dass Hanna sich an das Versprechen erinnern würde, das ich seinerzeit Annalena Snowbell gegeben hatte. Wenn du je in Schwierigkeiten bist, lasse mir die Blume zukommen.« Die Blume war da. »Wirst du Lady Snowbell befragen?« Wieder schüttelte ich mit dem Kopf. »Wenn ich dem Mädchen Glauben schenke und ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun, dann ist Rose Snowbell verstorben.« Hanna legte die Hände ins Gesicht. Dann, nach einer ganzen Weile, die wir nur schweigend dagesessen hatten, ließ sie sie wieder sinken. »Wo ist der Vater des kleinen Fusselchen?« »Larisa«, verbesserte ich. »Ich weiß es nicht. Sie hat nur von Annalena und ihrer Großmutter erzählt. Morgen werde ich mehr wissen.« Hanna nickte und stand auf. »Du solltest ins Bett gehen, Edward.« In ihren Augen sah ich, dass sie wusste, dass ich nicht schlafen würde, weil die Gedanken an Annalena Snowbell zurückgekehrt waren. Die kleine Larisa schlief am nächsten Tag bis zum Mittag. Hanna hatte morgens halbherzig versucht, sie zu wecken, dann aber beschlossen, dass das Kind den Schlaf bräuchte. Ich war mit dem Gedanken in mein Arbeitszimmer zurückgekehrt, dass auch ich den Schlaf gut brauchen könnte. Aber ich konnte ihn mir nicht leisten. Klienten warteten, Spuren mussten ausgewertet werden. Was soll ich sagen? Ich bin eben Detektiv. Pünktlich zum Tee führte Hanna Larisa wieder in mein Büro. Sie hatte dem Mädchen ein neues Kleid organisiert und es wohl auch in die Badewanne gesteckt, wie ich an der vom Schrubben geröteten Haut feststellte. Sie trug die Kette. Ich konnte den Anhänger glitzern sehen. Und zu Hannas Missfallen hatte sie auch immer noch die schwarzen Ballettschuhe an. Ich ging nicht auf meine Haushälterin ein, sondern lächelte Larisa an. »Hast du gut geschlafen?« fragte ich. Das Mädchen nickte. Mit einer Handbewegung deutete ich ihr an, sich zu setzen. Während sie auf den Stuhl kletterte, nickte ich Hanna zu, die den Raum verließ. »Sag, Larisa, wo ist dein Vater?« Sie sah mich mit großen Augen an. »Ich weiß nicht«, antwortete sie. »Er war noch nie da.« »Weißt du denn seinen Namen?« Larisa schüttelte den Kopf. »Mama hat immer gesagt, dass mein Vater ein Saphir war, aber ich habe das nicht verstanden.« Ich seufzte. Das passte zu Annalena. Sie hatte den Menschen immer die Namen von Steinen geschenkt, die zu ihnen passten, aber sie verriet sie ihnen nie. Ich hatte damals oft nach meinen gefragt, zwischen Küssen und Worten. »Ich kann ihn dir nicht sagen, Edward. Nicht jetzt. Wenn man den Namen zu einem falschen Zeitpunkt sagt, dann bricht der Stein. Und ich will nicht, dass du brichst.
Es ist noch nicht so weit. Ich hatte diese Logik nie verstanden, aber ich habe auch nicht mehr gefragt. Annalena Snowbell fragte man nicht, wenn man sie stattdessen küssen konnte. Ich schüttelte die Erinnerung ab und sah Larisa an. Ihre Augen waren die Annalenas. Ein Saphir, wiederholte ich leise. Der Stein der Ruhe und des Friedens, der Stein aus der Blume um Larisas Hals. Das Mädchen rutschte unruhig auf dem Sofa hin und her und holte mich aus meinen Gedanken, die wieder abgedriftet waren. »Was haben dir die Nachtnymphen gezeigt, Larisa?« Sofort saß sie still, und ihre Augen füllten sich mit einem Schrecken, der aus der Erinnerung der Bilder kommen musste. Sie zog die Knie ganz dicht an ihren Körper und umklammerte sie an den Fußgelenken. Ihre Finger spielten mit den Bändern der Ballettschuhe. Auch die konnte ich jetzt zuordnen. Sie hatten einst Annalena gehört.
»Da waren Häuser«, wisperte Larisa, ihre Stimme kaum lauter als fallender Schnee. »Und dann nur noch eins, das so groß war wie ein Schloss. Da waren viele lange und dunkle Gänge, es ging immer tiefer Treppen hinab. Türen waren da, aus ganz dunklem Holz, und eine Hand war ein Schlüssel. Und dann ein Licht, ein ganz helles, wie von tausend Sternen, und ein Glitzern, ganz hell und weiß wie der Mond.«
Larisa machte eine kurze Pause, dann fuhr sie fort. Ihre Stimme begann zu zittern.
»Männer waren auch da, Männer in Schwarz. Sie hatten ganz weiße Gesichter und trugen Hüte, an denen ein Stein glänzte. Die Nachtnymphen haben gesagt, ich soll mich vor ihnen in Acht nehmen. Sie würden alles tun, um ihn zu finden.«
Larisa sah mich an.
»Ich glaube, die Männer haben Mama mitgenommen. Sie wollen ihn finden.«
»Wen finden?« fragte ich, obwohl ich es ahnte.
»Den Mond und das Licht von den Sternen.«
Ich nickte. Genau das war auch meine Ahnung gewesen, auch wenn ich etwas anderes dahinter vermutete. »Kannst du dich noch an mehr erinnern? Vielleicht an etwas von dem großen Haus oder dem Dorf?« Sie schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nur, dass die Steine am Hut der Männer rot waren, so rot wie Blut.«
Erwartungsvoll sah sie mich an.
»Weißt du, was das heißt, Mr. Walsh?«
Ich lehnte mich zurück und dachte über die Männer nach. Anzüge, schwarz wie Ebenholz, Gesichter schneeweiß und Steine, rot wie Blut. Wie im Märchen, dachte ich. Schneewittchen. Und da wusste ich, wo das Haus war. Ich schlug mir mit der flachen Hand auf die Stirn. Warum war ich nicht längst darauf gekommen? Ich hatte von Anfang an wissen müssen, wo Annalena Snowbell war. Sie selbst hatte mir davon erzählt, mit den fast gleichen Worten, die auch Larisa benutzt hatte. Nur, dass Annalena am Ende noch etwas in meine Arme gewispert hatte.
»Sie darf die Nacht nicht finden. Niemals. Nicht sie. Nur wir kennen den Platz. Und jetzt du.«
Und dann hatte sie mich angelächelt und mir einen Kuss gegeben. Und ich hatte nicht weiter über diese seltsame Geschichte nachgedacht, die sie mir damals erzählt hatte. Von einem Schatz, der die Nacht war, einer Frau, die der Hexe aus Schneewittchen glich und die nur Männer beauftragte, die wie die Prinzessin aus dem Märchen waren, und die die Nacht niemals finden durfte. Die Nacht, die auf Snowbell Männer versteckt lag, wo Annalena damals gelebt hatte, ehe die Familie das Haus verlassen hatte. Warum und wann, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Annalena traurig geworden war, als sie davon sprach. Ich versuchte, mich an den Namen der Frau zu erinnern, vor der sie Angst gehabt hatte, jene Frau, die die Nacht niemals bekommen dürfte. Aber er konnte sich nur an den Stein erinnern, den Annalena für sie ausgewählt hatte, der Onyx, der Stein der Egoisten.
»Weißt du, was das heißt?« quengelte Larisa ungeduldig und riss mich aus meinen Gedanken.
»Ich glaube schon«, murmelte ich. Und dann erzählte ich ihr von dem, das ihre Mutter mir einst erzählt hatte. »Ihr selbst seid die Nachtnymphen«, schloss ich, und Larisa nickte.
»Nana hat es Mama erzählt und Mama mir, aber ich habe es nicht verstanden und es vergessen.«
Ich lächelte verstehend. Das war es, was Nachtnymphenbilder taten. Sie verschwanden, bis man sie brauchte. »Jetzt«, sagte ich nachdenklich, »müssen wir nur noch rausfinden, wer die Lady Onyx ist.« Larisa sagte daraufhin nichts, aber irgendwann fragte sie,
»Weißt du,
wo meine Mama ist?«
»Ich bin nicht sicher. Nur keine falschen Hoffnungen wecken«, dachte ich.
»Aber du glaubst, dass die Männer sie haben?«
In Larisas Stimme war keine Frage, aber ich antwortete trotzdem. »Ja, ich denke, sie soll ihnen den Weg zu dem Mond und den Sternen zeigen.«
»Aber das will sie doch gar nicht. Du hast doch eben gesagt, dass sie gesagt hat, die Onyxfrau dürfte nie erfahren, wo die Nacht ist.«
Larisas Stimme hatte die helle Farbe der Panik angenommen, und ich unterdrückte den Impuls zu nicken und über Methoden zu berichten, mit denen man einen Menschen ohne Probleme zu Dingen zwingen konnte, die er nie hatte tun wollen. Ich hatte tatsächlich vergessen, dass Larisa Snowbell ein Kind war, das seine Mutter vermisste. Ich schwieg stattdessen, aber ich sah in dem Blick des kleinen Mädchens, dass mein Schweigen nicht besser war. Die Kleine stieß ein leises Wimmern aus, und als wäre es ein geheimes Zeichen, öffnete sich die Tür und Hannah trat ein. Sie warf mir einen bitterbösen Blick zu, als sie das unglückliche Gesicht des Kindes sah.
»Was hast du mit dem armen Fusselchen gemacht, Edward?« fragte sie mich vorwurfsvoll.
Unwirsch brummte ich. »Ich habe rausgefunden, wo ihre Mutter ist.« Aber Hannah achtete schon gar nicht mehr auf mich. Sie nahm Larisa in den Arm und tröstete das Mädchen, das immer noch die Bänder seiner Ballettschuhe festhielt. Dann sah sie nach draußen. Es wurde schon dunkel.
»Ich bringe dich jetzt ins Bett, kleines Fusselchen«, murmelte sie mit der sanften Stimme, mit der sie auch mich immer ins Bett gebracht hatte.
Nur hatte sie mich nie Fusselchen genannt. Ich korrigierte sie, aber auch dieses Mal ging sie nicht darauf ein, sondern nahm Larisa auf den Arm und trug sie aus dem Zimmer. Mich ließ sie mit dem Rätsel um die Onyxfrau und ihre Schneewittchenmänner allein. Sie hatten Annalena, die neben Larisa selbst die letzte Nachtnymphe war. Dieser Gedanke war mir erst gerade gekommen, aber ich war mir ganz sicher. Außer Annalena und ihrer Tochter gab es keine Nachtnymphen mehr. Wenn die Onyxfrau die Nacht jetzt nicht fand, gab es keine Chance mehr. Und sie hatte wahrscheinlich nicht wissen können, dass die Nachtnymphen stets sehr früh ihr Geheimnis weitergaben. Wie hatte Annalena sie mir beschrieben, als ich noch nicht ahnte, dass sie selbst eine Nachtnymphe war?
»Mit dem ersten Wort eines Kindes kommen sie, und sie bleiben, bis ihre Bilder fertig sind.«
Ich verstand nun besser, was sie gemeint hatte. Sobald ein Kind sprechen konnte, war es fähig, die geflüsterten Worte der älteren Nymphe aufzunehmen. Ich hing meinen Gedanken weiter nach. Ich glaube, Hannah sah ab und an nach mir, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Ich suchte verzweifelt nach Zusammenhängen in meinem Gedächtnis. Die Nacht, das war ohne Zweifel ein Schatz. Die Sterne, die Larisa und Annalena beschrieben hatten, waren Goldmünzen, und der Mond konnte dann nur ein Diamant sein. Aber wer war die Onyxfrau? Ich würde recherchieren müssen, und damit würde ich dort anfangen, wo jeder gute Detektiv mit einer Recherche begann, in Büchern. Denn in Büchern waren alle Antworten. Mit einem zufriedenen Lächeln löschte ich die Lichter im Büro und ging in mein Schlafzimmer. Ich träumte von Händen und Mauern aus grobem Stein. Überall war es dunkel. Spinnweben griffen mit Fadenfingern in mein Gesicht. Eine Stimme rief, dass sie den Schlüssel nicht bekommen durften. Nicht den Schlüssel. Hinter mir war plötzlich etwas, schwarz wie tiefste Dunkelheit. Jagte mich. Ich lief, spürte, dass jemand mit mir lief. Kleiner, langsamer. Wieder die Stimme, die rief, dass sie den Schlüssel nicht bekommen durften. Ich rannte weiter, schrie. Schweißgebadet wachte ich auf. Die Stimme hallte noch in mir nach. Annalena. Draußen dämmerte der Morgen, und weil ich ohnehin nicht mehr willens war zu schlafen, machte ich mich fertig und brach schnell zur Bibliothek auf, jedoch nicht, ohne mich vorher nach Larisa zu erkundigen. Sie schlief noch. Ich schärfte Hannah ein, niemanden ins Haus zu lassen. Der Traum war mir eine Warnung gewesen.
»Eine Hand ist ein Schlüssel«, hatte Larisa die Bilder der Nachtnymphen gedeutet. Ihre Hand. Der Traum ließ keine andere Deutung zu, und Annalena hatte ihn mir geschickt, so wie Nachtnymphen ihre Bilder schickten. Nur, dass ich sie diesmal nicht vergaß. Ich drehte mich um. Hannah hatte die Tür bereits geschlossen. Aber war da nicht ein Schemen gewesen? Ich blieb stehen und wartete. Doch nichts regte sich, und so wandte ich mich wieder um und lief mit schnellen Schritten zur Bibliothek.
Je eher ich dort fertig war, desto schneller würde ich wieder bei Larisa sein. Die Bibliothek brachte nicht viel. Es gab in keinem der dort gelagerten Bücher eines, in dem ein Schatz erwähnt wurde, den man Nacht nannte, weil er aus Münzen wie Sternen und einem Stein, der dem Mond glich, bestand. Über die Familie Snowbell hingegen fand sich allerhand, aber kaum etwas war dabei, was ich noch nicht wusste. Vielleicht die Tatsache, dass nie von einem Lord Snowbell oder sonst einem männlichen Familienhaupt die Rede war. Annalena war die letzte erwähnte Snowbell. Larisa war noch gar nicht erwähnt, aber das hieß nichts. Die Chroniken der Familien wurden nicht immer auf dem neuesten Stand gehalten. Interessant wurde es aber vor der Bibliothek. Gerade als ich den Türflügel des Hauptportals hinter mir ins Schloss fallen ließ, wurde ich der folgenden Situation gewahr. Ein Auto war auf der Straße vorgefahren, schwarz. Eine ältere Frau stand davor und verdeckte den Blick ins Innere des Wagens. Aber als ich hörte, was sie sagte, wusste ich, wer den Wagen fuhr. »Ein Kind mit Ballettschuhen? Nein, so eins habe ich nicht gesehen, Sir.« Ich hörte ein dumpfes »Danke« aus dem Wageninneren und die Alte ging weiter. Der Blick auf einen Mann im schwarzen Anzug, weißem Gesicht und einem Hut, auf dem ein roter Stein aufblitzte, wurde frei. Ich erschrak. Dann fasste ich mich wieder und ging die Treppe hinunter. Als ich auf einer Höhe mit dem Auto war, warf ich einen zweiten Blick auf den Hut mit dem roten Stein. Es war eine kleine Flamme aus Rubin. Schnellen Schrittes ging ich weiter, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Schneewittchenmann befragte gerade eine weitere Frau, die vorbeikam. An der nächsten Ecke drehte ich mich nochmals um. Auch sie schien nichts zu wissen. Zum Glück, dachte ich, zum Glück. Ich aber wusste jetzt, wer die Onyxfrau war. Der flammende Rubin hatte es mir zugeflüstert, obwohl er wie alle Steine stumm geblieben war. Aber ich hatte das Zeichen erkannt. Lady Hailstone. Und wahrlich, musste ich denken, wenn es eine Idealbesetzung für die Hexe in Schneewittchen gegeben hätte, sie wäre es gewesen. Der Name war definitiv ein Anhaltspunkt, wenn nicht gar die Lösung des Falls. Die Familien Hailstone und Snowbell waren miteinander verfeindet, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Ein bisschen wie in Romeo und Julia, nur dass die beiden Häuser keine liebenden Sprösslinge hervorgebracht hatten, die ein Drama ausgelöst hatten. Es gab nur Annalena Snowbell. Aber Lady Hailstone, da war ich mir sicher, hatte etwas mit allem zu tun. Doch zuerst musste ich nach Hause. Larisa musste die Ballettschuhe ausziehen. Sie waren zu auffällig. Die Schneewittchenmänner suchten nach ihnen. Als Hannah mir die Tür öffnete, trippelte mir Larisa schon auf eben jenen Ballettschuhen entgegen.
»Ich weiß, wo Mama ist«, krähte sie aufgeregt. »Mrs. Nibbler hat es mir gesagt.«
Ich sah Hannah scharf an. »Wer ist Mrs. Nibbler? Ich hatte dir doch aufgetragen, niemanden hereinzulassen«, polterte ich. Hannah stemmte die Arme empört in die Hüften.
»Zu deiner Information, Edward, niemand hat dieses Haus betreten.«
Und dann ging sie in Richtung Küche und ließ mich seufzen. Wenn Hannah in die Küche ging, war das kein gutes Zeichen. Aber darum konnte ich mich im Moment nicht kümmern. Ich sah Larisa an. »Wer ist Mrs. Nibbler und wo hast du sie getroffen?«
»Ich habe geschlafen«, begann sie. »Und da kam Mrs. Nibbler. Sie war ganz leise, aber das sind Katzen ja immer. Ich habe sie direkt erkannt, weil sie ja am Kinn, der Nase und an der Brust weiß ist und nicht wie überall sonst schwarz. Sie kam zu mir.«
»Warte«, unterbrach ich sie, »Mrs. Nibbler ist eine Katze?«
Larisa nickte. »Sie hat Nana gehört.«
Meine Gedanken überschlugen sich. »Natürlich. Warum hatte ich den Namen nicht selbst erkannt?« Auch als ich noch Kontakt zu Annalena hatte, war Mrs. Nibbler schon die Katze im Haus Snowbell gewesen. »Lebt sie noch?« kam daher meine verwunderte Frage.
»Natürlich, sonst hätte sie mir ja gestern Nacht nicht sagen können, wo Mama ist.«
Larisa sah mich wie jemanden an, der gerade eine völlig unnütze Frage gestellt hatte. Ich seufzte ergeben und fragte erneut, »Also, was hat dir Mrs. Nibbler erzählt?« Ich sah, dass ihre Augen vor Aufregung leuchteten, als sie begann.
Zuerst war ich natürlich verwundert, dass Mrs. Nibbler sprechen kann. Ich meine, sie hat noch nie mit mir gesprochen. Sicher weißt du, dass Katzen zwischen den Welten wandern können und daher allerlei wissen.
Sie sah mich erwartungsvoll an und ich nickte, obwohl ich nie dergleichen gehört hatte. »Was hat sie denn nun gesagt?« drängte ich sie weiter. Larisa war wie ihre Mutter eine Nachtnymphe, und wenn mein Gedächtnis mir keinen Streich spielte, waren die Träume der Nachtnymphen oft mehr als nur Träume.
»Als erstes hat sie gesagt, dass meine Nana sie schicken würde. Dann hat sie sich ein bisschen geputzt. Katzen geben ihre Geheimnisse ja nie schnell preis, wie du bestimmt weißt.«
Wieder ein Nicken meinerseits, während ich Larisas Worten gebannt folgte.
»Und als sie fertig war, hat sie gesagt, dass Nana gesagt hat, wir müssten den Höllenstein finden, um Mama wiederzubekommen.«
»Höllenstein. Hailstone.« Ich grinste Larisa an.
»Weißt du, was das heißt?« wollte sie begierig wissen.
»Ja, meine Kleine, das weiß ich.« Ich hob sie hoch und wirbelte sie einmal durch die Luft. Sie war leicht wie eine Feder und jauchzte wie ein junger Vogel bei seinem ersten Flug.
»Gehen wir Mama abholen?« fragte sie mich, als ich sie wieder zu Boden gelassen hatte.
Ihre Augen waren jetzt ganz ernst, und ich kniete mich vor sie, um sie direkt ansehen zu können. »Das muss ich alleine machen, aber du musst mir einen ganz großen Gefallen tun.«
»Was denn?«
»Du musst die Schuhe anziehen, die Hannah für dich hat.« Sofort schüttelte Larisa den Kopf, so wild, dass die Haare wild um ihren Kopf peitschten. Ich packte sie an den Schultern und zwang sie, mich wieder anzusehen. In ihren Augen standen Tränen und ich hoffte, sie nicht zu fest angefasst zu haben. »Hör mir zu, Larisa, du kannst die Ballettschuhe behalten, aber du musst sie ausziehen, sonst kommen die schwarzen Männer.« Sofort stieg Panik in ihre Augen und ihre Lippen bebten ängstlich. Hannah schnalzte mit ihrer Zunge, aber ich hatte schon begriffen, dass dieser letzte Satz nicht gerade ein Meisterstück in der Überredungskunst gewesen war, und bemühte mich, den Schaden wieder zu beheben. »Du musst keine Angst haben«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Hier bist du sicher. Hannah und ich lassen nicht zu, dass dir etwas passiert. Aber die Männer in Schwarz suchen ein kleines Mädchen mit schwarzen Ballettschuhen. Und wenn du die Schuhe ausziehst, dann bist du nicht mehr die, die sie suchen. Verstehst du?« Larisas Unterlippe schob sich ein wenig nach vorne. Sie wischte sich ein paar Tränen aus den Augen und dann nickte sie.
»Kann ich sie unter mein Kopfkissen legen? Sie sind doch von Mama.«
Ich strich ihr ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Aber natürlich kannst du sie unter dein Kopfkissen legen. Und jetzt geh mit Hannah. Ich schaue währenddessen, ob ich deine Mama finden kann.« Ich bemühte mich, ihr ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Aber an Hannas Augen sah ich, dass es nicht ganz klappte. Larisa aber schien es zu glauben, denn ohne eine Vorwarnung schlang sie ihre kleinen Ärmchen um meinen Hals und drückte mich ganz fest.
»Danke«,
nuschelte sie in meinen Mantel. Sanft schob ich sie zu Hannah, die sie an die Hand nahm, und mit ihr die Treppe hinauf verschwand. Ich selber drehte mich um und machte mich auf den Weg zum Höllenstein, wie Mrs. Nibbler es ausgedrückt hatte.